Ich glaube, wir brauchen einfach eine andere Sicht auf Kinder und können versuchen, dann auf gleichwürdige Ebene mit dem Kind irgendwie in Austausch zu gehen und letztendlich natürlich die Strukturen aufbauen, die jungen Menschen helfen, sich selbst zu empowern.
Insofern denke ich mir, ist die Perspektive einer adultismusfreien Gesellschaft auch eine antikapitalistische Perspektive. Also der Kapitalismus produziert gleichsam den Adultismus mit. Und insofern denke ich mir, also kommt es zwar auf das persönliche Verantwortung gegenüber jungen Menschen an, wo wir diesen Ausdruck kritisches Erwachsensein übernommen haben, aber ist auch eine weitergehende politische Verantwortung für eine andere Gesellschaft zu sorgen, die der nicht mehr geherrscht wird.
Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche geht's hier um Adultismus, also die Tatsache, dass Erwachsene Macht über Kinder und Jugendliche haben, sie zum Beispiel über ihre Köpfe hinweg wichtige Entscheidungen treffen. Was vielen normal erscheint, kritisieren meine Gäste Philipp Mäde und Manfred Liebel, die sich seit vielen Jahren für die Rechte von Kindern und ihre Selbstbestimmung stark machen. Wir sprechen über die Bevormundung in Familien, Schulen und der Politik und auch darüber, wie wir zu einer adultismusfreieren Gesellschaft kommen. Ich bin euer Host Lukas Ondreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Philipp und Manfred, danke, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid. Hallo.
Hi.
Danke auch dir.
Ja, wir wollen gemeinsam über Adultismus sprechen, also die Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen durch Erwachsene. Denn ob in der Familie, der Schule oder der Politik, Erwachsene haben Macht über Kinder. Philipp, ich würde gerne mal mit dir anfangen. Wie alltäglich ist aus deiner Sicht Adultismus und wie ist es eigentlich um das Bewusstsein dafür bestellt?
Ich würde sagen, Adultismus ist ein Teil des Alltags von Erwachsenen und jungen Menschen. Das hat man sehr gut gesehen am Beispiel der Corona-Pandemie, weil da einfach ganz viele Sachen zum Vorschein gekommen sind, wie mit Jugendlichen oder Kindern umgegangen wird in dieser Gesellschaft. Wie zum Beispiel den Stellenwert von Kindern, wenn es darum geht, Lüfte für die Schulen zu kaufen oder die Eindämmungsmaßnahmen. In manchen Ländern gab es Lockdowns für Kinder und Jugendliche. Also es ist eigentlich ein Strukturprinzip von Gesellschaften weltweit.
Manfred, als Kind hat, glaube ich, jeder von uns die Bevormundung zum Beispiel durch Erwachsene erlebt. Und als Erwachsene geben wir das aber vielfach dann an Kinder wieder weiter, wenn wir denn zum Beispiel Kinder haben oder wenn wir mit Kindern arbeiten. Wie kommt das eigentlich, dass wir da für dieses Problem so wenig Bewusstsein haben?
Naja, ich denke, das hängt damit zusammen, dass das so gewöhnlich, so normal erscheint. Also, dass Erwachsene Kindern überlegen sind oder dass Kinder von Erwachsenen abhängig sind, dass wir kaum noch drüber nachdenken, also dass da ein Problem liegen könnte. Und ich denke auch, also dass es zwar viele wichtige Probleme in der Gesellschaft gibt und der Eindruck entstehen könnte, dass also alles andere, das was sich auf Kinder bezieht, nur Kinderkram sei, aber auch die ganzen großen Probleme, von denen sind ja auch Kinder betroffen. Mhm. Also etwa, wenn wir an die Klimakrise denken oder an Kriege denken, da sind ja Kinder auch Teil davon. Und insofern finde ich also, dass man alles, was Kinder betrifft, die Probleme von Kindern betrifft, nicht irgendwie als eine Nebensache oder als einen Nebenwiderspruch irgendwie betrachten sollte, sondern wirklich auch Kinder gleichsam voll in den Blick nimmt und auch ernst nimmt.
Ja, da hast du jetzt schon ein gutes Argument dafür gebracht, dass auch alle kinderlosen Singles, die da unter unseren ZuhörerInnen sich befinden, dass die dranbleiben bei dem Thema. Ich habe nämlich schon so ein bisschen die Befürchtung oder habe die Befürchtung, dass die Leute dann so abschalten, wenn es um Kinder geht, um Kinderkram, wie du sagtest. Ne? Mhm. Aber da hast du eben schon Argumente gebracht, ob Corona, Krieg, Inflation oder Klimakrise, das alles betrifft Kinder und Jugendliche und sie haben aber oft eben gar nicht so viel Mitspracherecht, ne? Mhm. Ich würde gerne mit euch beiden, bevor wir das Thema noch ein bisschen aufziehen, über Adultismus sprechen, eine kleine Vorstellungsrunde machen, damit die Leute da draußen auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben, mit wem ich hier spreche. Wie seid ihr beide dazu gekommen, euch den Kampf gegen Adultismus zur Lebensaufgabe zu machen? Philipp.
Wir arbeiten beide mit Kinderrechten und zwar unsere Schnittstelle ist zum einen die FH Potsdam, wo es einen Kinderrechte-Masterstudiengang gibt, wo den Manfred aufgebaut hat vor einigen Jahren und wo ich inzwischen auch Dozent bin. Mhm. Und unsere andere Schnittstelle ist unser kleiner Verein namens ProNatz, wo wir schon seit 3 Jahrzehnten uns für die Rechte vorwiegend arbeitende Kinder einsetzen. Und wie man dazu kommt, eine gute Frage. Also biografisch jetzt gesehen würde ich sagen, meine Schulzeit hat mich sehr geprägt. Also ich bin in den ersten Klassen in England, bin ich zur Schule gegangen, bin ich eher ungern zur Schule gegangen. Ich musste mehrmals von meinen Eltern abgeholt werden. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie Erwachsene und warum sie so mit Kindern umgehen, und habe dann auch zum Abschluss meines Abiturs meine Abschlussarbeit, Facharbeit hieß es damals, zum Thema demokratische Erziehung und freie Schulen geschrieben. Dann habe ich Sozialpädagogik studiert und habe festgestellt als Schulsozialarbeiter, ich bin immer noch Teil des Systems, und seitdem geht es immer wieder darum, wie das Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern ist. Und ich glaube, das Schreiben an dem Buch hat da nochmal ganz gut getan, da Klarheit zu verschaffen.
Hast du denn selbst Kinder, oder?
Ja, ich habe eine Tochter. Das ist schon ein adultistischer Satz. Also ich glaube, es wäre netter und besser, davon zu sprechen, dass ich einen jungen Mensch begleite beim Aufwachsen. Und ich wohne auch in einem großen Hausprojekt, einer der wenigen familienfreundlichen Hausprojekte in Berlin, würde ich mal sagen. Ich habe sehr viele Kinder beim Aufwachsen begleitet hier in einem Projekt, weil wir eine große gemeinsame Küche haben. Und inzwischen sind die ersten Kinder, die damals, als ich eingezogen bin, noch Säuglinge waren, schon ausgezogen.
Ja, super spannend. Lass uns nachher gerne auch noch über die Aspekte Erziehung und Pädagogik sprechen. Ich bin ja selbst gerade Papa geworden und da interessiert es mich natürlich, wie man da nicht als der Boss-Papa auftritt, sondern Erziehung möglichst demokratisch gestaltet. Aber Manfred, kurz noch zu dir. Wie bist du denn dazu gekommen, dir den Kampf für Kinderrechte auf die Fahnen zu schreiben, und welche Erfahrungen mit Paternalismus und Autoritarismus hast du vielleicht in deiner Jugend gemacht?
Ja, das ist auch ein langer, langer Prozess gewesen. Ich bin ja schon ein paar Jährchen älter. aber bei mir ist ähnlich wie bei Philipp auch, also die Schulerfahrung ein wichtiger Impuls gewesen. Natürlich hat damals noch keiner und ich auch nicht von Adultismus geredet. Aber ich habe die Schule erfahren als jemand, der aus einer Bäckerfamilie kommt. Also ich hatte Glück irgendwie, bin dann irgendwie, nachdem ich eine Bäckerlehre gemacht hatte, noch auf eine höhere Schule gekommen. Das war damals irgendwie relativ unbürokratisch möglich. Aber ich habe da meine Existenz an dieser Schule irgendwie als eine Art von Outsider erlebt. Also, und habe das auch bei anderen Kindern, die eine ähnliche Herkunft wie ich hatten, auch erlebt, dass die im Grunde genommen runtergemacht wurden. Das hat mich stimuliert, also eigentlich stärker mit solchen Fragen zu beschäftigen, warum junge Menschen oft diskriminiert werden. Und wobei ich im Auge hatte, jetzt nicht nur einfach junge Menschen generell, sondern vor allen Dingen, also das, was wir damals als Arbeiterkinder, also Arbeiterjugendliche bezeichnet haben. Und das hat auch dann mein Studium mit beeinflusst. Oder umgekehrt, durch mein Soziologiestudium, zu dem ich mich damals entschlossen hatte, wurde ich auch also dafür sensibilisiert, dass Diskriminierung und soziale Benachteiligung eben nicht nur mit dem Alter, sondern auch mit Klasse zusammenhängt oder auch mit Geschlecht zusammenhängt. Und das konnte ich natürlich durch mein Studium vertiefen. Und das hat mich eben auch dazu bewegt, mich irgendwann dann auch stärker mit dem Thema Kinderrechte zu befassen. Mhm. Wobei der Impuls mit den Kinderrechten kam, als ich in Lateinamerika oder konkret in Nicaragua 7 Jahre lang selber als Streetworker, also mit Kindern, die in sehr prekären Verhältnissen gelebt habe, die arbeitende Kinder waren oder auch manchmal Straßenkinder genannt wurden, indem ich mit denen gearbeitet habe. Und dort habe ich sozusagen auch ein bisschen gelernt, auch dass die Welt irgendwie aus deren Augen irgendwie anders aussieht, als ich das so auch aus nördlichen Breiten oder als Erwachsener oder als Unimensch. Ich meine, ich war auch irgendwie Soziologieprofessor an der Universität, aber habe das also versucht, eben möglichst so zu handhaben, dass ich da nicht in dem Elfenbeinturm hängen blieb, sondern auch direkt mit jungen Menschen immer wieder interagieren konnte. Und von diesen Kindern dort in Lateinamerika habe ich eine Menge also auch gelernt, was so in die Reflexion so über das, was wir dann Adultismus genannt haben, eingeflossen ist. Mhm. Und deine Frage mit den Kindern, ich habe auch Kinder, also die sind inzwischen allerdings erwachsen, also 25 und 30 Jahre alt. Und die sind für mich eigentlich auch immer Partner gewesen, die mich mitunter auch darauf hingewiesen haben, dass mein eigenes Verhalten also auch adultistische Züge hatte. Also bei allem Guten, Willen habe ich auch immer wieder erfahren, dass zum Beispiel meine Kinder mir vermittelt haben, als sie so im Adoleszentenalter waren, dass ich ihnen zum Beispiel nicht richtig zuhöre, dass ich mich nicht konzentriere, was sie sagen oder ich sie nicht verstehe oder solche Geschichten.
Ja, spannend. Ja, genau, über die moralischen Dilemmata, zum Beispiel Kindern auch Werte mitzugeben, Orientierung, Sicherheit, ne, aber ihnen eben auch Freiheiten zu lassen, sie mitbestimmen zu lassen, gerade in der Erziehung als Eltern, da können wir nachher noch drüber sprechen. Aber auch die Kinderrechtsdimension, über die würde ich gerne noch mit euch sprechen, denn die UN-Kinderrechtskonvention, die hat ja vergangenes Jahr 30 Jahre in Kraft treten, wurde das in Deutschland gefeiert und können wir ja drauf schauen, wie es um Kinderrechte international, aber auch hierzulande bestellt ist, ne? Aber jetzt lasst uns das Thema Adultismus doch mal von vorne aufziehen. Ihr habt nämlich eine kritische Einführung dazu geschrieben. Sie heißt Adultismus, die Macht der Erwachsenen über die Kinder. Vielleicht fangen wir wirklich mal mit einer Definition an. Philipp, was ist Adultismus und wie wird er eigentlich erlebt?
Also Definitionen sind immer schwierig, ne? Weil es ein ganz komplexer Sachverhalt irgendwie in wenigen Worten zusammenzufassen. Aber ich versuche jetzt mal. Also wenn wir das Wort angucken, dann sehen wir, dass es aus dem Lateinischen kommt, Adultus für Erwachsene, und wird ja meistens im Englischen Adults gebraucht, und daher stammt auch diese Formulierung und wurde dann noch mit einem Ismus versetzt. Das heißt, das ist ein Hinweis auf ein philosophisches oder religiöses Glaubenssystem oder ein gesellschaftliches Verhältnis. Und wir sagen, glaube ich, in unserem Buch, dass Adultismus eine Diskriminierungsachse und Machtstruktur ist, die auf die grundlegenden Machtungleichgewichten zwischen vollwertigen Menschen, also das hört man an dem Wort Volljährigen, und also einerseits, und die werdenden Menschen, also die Minderjährigen, andererseits beruht. Und dieses Machtverhältnis kann aber auch zwischen jungen Menschen verschiedenen Alters auftreten, insoweit sie selbst adultistische Verhaltensweisen verinnerlicht haben, was die meisten ja haben. Und sie kann auch zwischen jungen Erwachsenen und älteren Erwachsenen vorkommen, weil, also wenn zum Beispiel an der Arbeit gesagt wird, ja, du bist ja noch neu hier und deswegen irgendwelche Kompetenzen per se in Zweifel gestellt werden. Und Adultismus kann entweder bewusst oder unbewusst vorkommen. Also es muss nicht intentional sein, nicht gewollt sein. Und sie äußert sich gesellschaftlich darin, dass vor allem Ressourcen und Zugängen und Privilegien stetig von den Kindern, also zum Vorteil der Erwachsenen, verstärkt werden. Adultismus ist eine Form von Altersdiskriminierung. Es gibt noch das Wort oder den Begriff Ageism. Der ist eigentlich schon, also zumindest in den Wissenschaften wird der mehr benutzt als Adultismus, weil er das Ungleichgewicht, Machtungleichgewicht zwischen Erwachsenen und älteren Menschen beschreibt, also die zum Beispiel in Richtung Rente gehen, und die führte dann auch zu einer gesellschaftlichen Debatte über die soziale Teilhabe von älteren Menschen am Arbeitsleben oder in der Gesellschaft. So. Und wurde auch im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz von 2006 thematisiert, im Gegensatz zu Adultismus, was da nicht wirklich vorkommt.
Philipp, was sind denn eigentlich Beispiele für Adultismus? Also Kinder begegnen Erwachsenen ja vor allem in der Familie, in der Schule, auch schon in Kindergärten und indirekt natürlich auch in der Politik. Also kannst du für diese gesellschaftlichen Orte mal Beispiele geben, wie Erwachsene Kinder da diskriminieren, sie bevormunden zum Beispiel? Und wo fängt das eigentlich an? Du hast vorhin schon etwas als adultistisch beschrieben. Ich habe eine Tochter, was, glaube ich, viele als harmlos ansehen würden als Aussage. Und wenn ich jetzt mal an meine Kindheit denke, ich erinnere mich noch gut daran, dass meine Eltern mich zum Beispiel dazu verdonnert haben, beim Essen meinen Teller auch immer aufzuessen. Selbst wenn da so furchtbare Dinge drauf lagen wie Sellerieschnitzel und ich mich erst geweigert habe, nee, da habe ich keinen Bock drauf, dann gab es dann halt am Ende den Hinweis, hier in dem Haus wird das gegessen, und das machst du nur, und Schluss da mit dem Complaining. Ne? Und da habe ich jetzt drüber nachgedacht im Vorfeld zu unserem Gespräch, haben meine Eltern mich da jetzt bevormundet, sogar diskriminiert, oder haben sie mir vielleicht auch einfach Wertschätzung für gute Nahrung und gute Lebensmittel mitgegeben, wenn auch nicht vielleicht auf eine sympathische Art und Weise. Da bin ich mir ja nicht so sicher.
Also vielleicht kann ich da kurz erwidern. Es gibt inzwischen Untersuchungen, die Nora Imlau beschreibt in ihrem Buch, dass Kinder, die einfach einen Tisch voller Essen vorgesetzt bekommen, ziemlich gute Entscheidungen treffen, auch wenn da Sachen sind, die vielleicht nicht so gesund sind, aber dass sie ein ziemlich gutes Gefühl haben für ihr Körper und was der im Moment gerade braucht.
Ah, spannend.
Insofern glaube ich nicht, dass es unbedingt den Erwachsenen geben muss, der Kindern sagt, was sie jetzt zu essen haben und was nicht. Also vielleicht liegt die Verantwortung da mehr da drin, eine gute Vorauswahl zu treffen und diese einfach bereitzustellen. Mhm. Und ich meine, inzwischen wird ja in der Industrie sehr viel Ungesundes produziert. Das ist natürlich auch adultistisch, wenn man das so strukturell sieht. Aber du hast gerade die drei Säulen des Adultismus, also wir nennen sie jetzt einfach mal institutionelle Säulen in der Gesellschaft des Adultismus erwähnt. Das ist die europäisch-bürgerliche Kleinfamilie, die Schule und Recht und Politik. Und soll ich zu jedem ein Beispiel geben vielleicht?
Gerne, ja.
Also in der Kleinfamilie ist ja das Besondere daran, dass es eine Privatsphäre gibt, der das Kind völlig ausgeliefert ist. Also es kann Glück haben und hat tolle Eltern, die sich um die Interessen und Rechte der Kinder kümmern, aber es kann auch Pech haben und Eltern haben, die vielleicht jetzt nicht immer im besten Sinne der Kinder irgendwie agieren. Und da ist die Frage zum Beispiel nach Beschwerdemöglichkeiten. Also dadurch, dass die Familie nach außen abgegrenzt ist, hat es denn vertrauenswürdige Erwachsene, die an dir sich wenden kann? Und da ist zum Beispiel im Bundeskinderschutzgesetz von 2012 erst die Möglichkeit eingeführt worden, dass Kinder sich beschweren dürfen sollen in Institutionen, wenn die zum Beispiel in Kinderheim wohnen oder in der Jugendhilfe sich aufhalten. Und Pflegefamilien haben erst seit 2021 die Möglichkeit, die Jugendämter, sie sind verpflichtet, jetzt seit 2021 Beschwerdeverfahren anzubieten. Das ist ja auch deswegen geschehen, weil es ganz viele Fälle von Übergriffen, sexualisierten Gewalt etc. gab gegenüber Pflegekindern, die sich nicht wehren konnten. Mhm. Schule als Beispiel, gibt es eine hierarchische Grundstruktur, wo aber das ganz deutlich wird in dem, wie die Lehrkräfte angeredet werden sollen, nämlich gesiezt wollen sie werden. Meistens, die Kinder werden immer geduzt, die Wissensvermittlung geht immer von oben nach unten. Also es ist keine Frage, dass LehrerInnen vielleicht auch von Kindern, SchülerInnen lernen können, sondern wird vorgegeben, was gelehrt wird. Mhm. Es gibt Prinzipien von Selektion und Konkurrenz. Das heißt, es geht darum, die SchülerInnen auseinander zu dividieren und sie zu bewerten. Sie sollen in Konkurrenz zueinander stehen. Es geht nicht darum, dass sie vielleicht lernen, gemeinschaftlich zu arbeiten. Wenn man jetzt in die Geschichte der Schule irgendwie rückblickt, dann kann man noch ganz andere interessante adultistische Feststellung machen, aber das wird jetzt, glaube ich, zu weit führen. Recht und Politik, da geht es darum, dass Kinder einen eingeschränkten Zugang zum Recht haben. Das heißt, sie müssen meistens über Erwachsene ein Gerichtsverfahren einleiten. Sie werden selber in manchen Gesetzen diskriminiert. Zum Beispiel das Arbeitsverbot, das es weltweit gibt für Kinder und Jugendliche über die ILO, aber auch im Kindesschutzgesetz, weil Kinder ja doch manchmal Arbeit als befreiend oder emanzipatorisch empfinden. Und sie dürfen sich selber gar nicht politisch betätigen. Ich glaube, aufs Wahlrecht gehen wir nachher später ein.
Ja, vielleicht kann ich kurz ergänzen. Gerne. Nochmal zu dem Bereich sozusagen Recht und Politik. Ich denke, so ein zentraler Punkt ist im Grunde genommen das, was so als Minderjährigkeit bezeichnet wird. Also dass im Grunde genommen durch die Festsetzung von bestimmten Altersgrenzen nicht nur einfach ausgedrückt wird, dass es Menschen verschiedenes Alter haben, sondern dass etwa in der sogenannten Minderjährigkeit und Volljährigkeit sich auch ausdrückt eine Geringschätzung oder eine geringere Anerkennung dessen, was die sogenannten Minderjährigen können oder sollen dürfen. Ja, sicher gibt es eine gewisse Notwendigkeit, irgendwie zumindest wenn man also im Rahmen von Gesetzen versucht, also irgendwie das menschliche Zusammenleben zu regeln, da irgendwie also Altersgrenzen zu setzen. Aber wir wollen halt mit unserem Buch auch darauf aufmerksam machen, dass dieses Setzen von Altersgrenzen, zum Beispiel Mindestalter festzulegen, um bestimmte Dinge machen zu können oder nicht machen zu dürfen, dass das also auch immer mit großen Gefahren verbunden ist, dass Kinder ausgeschlossen werden, dass Kinder diskriminiert werden oder generell also sozusagen das Machtungleichgewicht zwischen Älteren und Jüngeren im Grunde genommen festgeschrieben wird. Insofern denken wir, dass es sehr wichtig ist, dass man kritisch und reflexiv mit dem Thema Altersgrenzen, dem Problem Altersgrenzen umgeht und auch Kindern mehr Möglichkeiten gibt, auch rechtlich mehr Möglichkeiten gibt, wirklich Einfluss nehmen zu können. Jetzt nicht nur in der, sagen wir, in der großen Politik, also was mit dem Thema Wahlrecht angesprochen ist, was wir sehr wichtig finden, sondern auch in allen möglichen Lebensbereichen, in denen Kinder sich aufhalten. Also sei es Schule, Familie oder auch Kindergarten und so. Also dass es ganz wichtig ist, dass dort im Grunde genommen Demokratie einkehrt, in dem Sinne, dass dort die jungen Menschen selber die Möglichkeit haben, auch Entscheidungen, die dort in diesen Bereichen getroffen werden und die sie auch selber betreffen, wirklich mitzutreffen.
Ja, lasst uns das nachher gerne noch ausführen, wie sich die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, sei es an politischen Entscheidungsprozessen, aber eben auch in Schulen und Familien, wie sich das stärken lässt. Das Wahlrecht ist da ein Thema, da wird ja ständig oder gerade wieder drüber diskutiert, ob das auf 16 Jahre abgesenkt werden soll. Aber da können wir nachher gerne drüber sprechen. Manfred, mich hätte noch kurz mit Blick eben auf den Begriff Adultismus, der jetzt, glaube ich, auch vielleicht einigen, die uns zuhören, dann auch neu ist. Da hätte mich interessiert, was bringt es denn eigentlich, so ein neues Etikett einzuführen oder damit zu hantieren, wenn wir über die Diskriminierung von Kindern durch Erwachsene sprechen? Denn ich meine, die Diskussion darüber, dass Erwachsene Macht über Kinder ausüben, die gibt es ja schon lange und früher wurde sie dann vielleicht eher unter so Begriffen wie Autoritarismus, Paternalismus und auch Patriarchalismus geführt. Was sind denn so die Vorteile, aber vielleicht dann auch Fallstricke, wenn wir jetzt diesen Begriff Adultismus verwenden?
Na, soll ich immer so sagen, also ich denke, der Begriff ist nicht sozusagen lebensnotwendig, ja, um sich gegen das, was wir Adultismus nennen, irgendwie zu wehren oder dagegen vorzugehen. Ja. Aber er bringt eben den Vorteil mit sich, dass dort eben der Akzent gelegt wird auf dieses Ungleichverhältnis, ja, zwischen Älteren und Jüngeren. Und zwar in dem kritischen Sinne, dass die Ungleichheit kritisiert wird aus der Perspektive der Jüngeren. Und insofern, also ist dieser Begriff, hat schon zu tun, auch mit etwa mit dem Begriff Autoritarismus ausgedrückt wird. Auch, aber Adultismus ist immer auch autoritär. Aber Adultismus bringt Vorteile, also der Begriff Adultismus bringt Vorteile, weil er im Unterschied etwa zu dem Begriff Autoritarismus das Erwachsenen-Kind-Verhältnis direkt in den Fokus nimmt. Aber es wäre, glaube ich, nicht sehr sinnvoll, jetzt also die verschiedenen Begriffe, die in dem Zusammenhang verwendet werden, also auch wird ja auch vom Paternalismus gesprochen oder Patriarchalismus, zu sagen, das ist alles was völlig Verschiedenes, sondern die Verschränkung der Phänomene oder der Erfahrungen, der Probleme, die in diesen Begriffen sich ausdrücken, die Verschränkungen, die muss man irgendwie versuchen zu verstehen. Ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, auch dass also meine eigene Erfahrung sozusagen diskriminiert zu werden, nicht nur damit zusammenhing, dass ich Schüler war oder dass ich jünger war als meine Lehrer, sondern dass ich auch ein Arbeiterkind war. Also auch mit darunter litt, auch meine Wahrnehmung, eine ganz spezifische Prägung davon bekam, dass ich gleichzeitig in einem Milieu oder in einem Umfeld aufhielt, das mich nicht nur als junger Mensch, sondern auch als Mensch, der eine bestimmte soziale Herkunft hat, mich ernst genommen hat oder mir nichts zutraute oder mich sogar verdächtigte, dass ich da irgendwelche komischen Ideen entwickle, die nicht für jüngere Menschen nicht angemessen sind.
Ich würde noch ergänzen kurz, dass der Begriff Adultismus sehr sinnvoll sein kann in der Arbeit mit jungen Menschen, weil sie das erste Mal da was hören oder vielleicht kennen die den Begriff ja schon, aber für sie kann es wichtig sein, dass sie einen Begriff für etwas haben, was ihr Leben oder ihr Alltag und ihr Leben insgesamt wirklich betrifft, also und formt, wie selten ein anderes Verhältnis. in den Workshops, die ich mit jungen Menschen zusammen gestalte, sind sie oft sehr dankbar dafür, dass sie endlich mal einen Begriff haben für etwas, was sie so prägt.
Ja, was man bei euch beiden, wenn man euer Buch liest, ich werde es auch in den Shownotes verlinken und ein Exemplar verlosen, was man da auch lernt, ist natürlich, dass Adultismus in vielen verschiedenen Formen daherkommt. Fängt dann bei so kleinen Sätzen wie "Das hast du so zu machen, weil ich das als Papa so sage" an und geht natürlich über Bevormundungen, dann bis auch ganz, ganz schlimmen Formen, ne, wie körperlich oder psychischer Gewalt natürlich. Kann man denn allgemein sagen, welche Wirkungen und Rückwirkungen solche Verletzungen bei der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen haben? Also das ist natürlich jetzt sehr allgemein gefragt, weil die Formen so unterschiedlich sind, in denen Adultismus auftritt. Aber was lässt sich da denn zu sagen allgemein?
Ja, ich kann da vielleicht dazu mal was sagen. Also die Adultismuserlebte von jungen Menschen kann sehr unterschiedlich sein. Also es kann sehr unterschiedlich sein, wie junge Menschen darauf reagieren. Aber wir gehen davon aus, und da gibt es auch Studien, die das belegen, dass eigentlich das, was wir Adultismus nennen, von jungen Menschen als unangenehm erlebt wird. Also es wird oft so auch erlebt als etwas, was offensichtlich nicht vermeidbar ist oder was irgendwie normal ist im Leben, aber es wird als unangenehm erlebt und ruft Reaktionen hervor wie Frustration, Unzufriedenheit, Angst auch oder Trauer auch. Und auf der anderen Seite ruft es auch Wut hervor, auch schon bei sehr kleinen Kindern ruft es den Impuls hervor, dass da irgendwas nicht stimmt und dass man sich dagegen auch wehren muss. Und ich denke mir, dass, also das war ja auch mit einer Intention, die wir mit dem Buch verfolgt haben, irgendwie darauf aufmerksam zu machen, dass Adultismus nicht einfach als etwas, auch wenn es gewohnt ist, ja, eine alltägliche Gewohnheit geworden ist, nicht als etwas wahrgenommen werden sollte, das immer so bleiben muss. Und das etwas ist, was also junge Menschen wirklich als eine Art von Ungerechtigkeit ihnen gegenüber erleben. Und dass es halt auch darauf ankommt, dass man junge Menschen dabei unterstützt, jetzt nicht nur frustriert zu sein, sondern auch aktiv zu werden, um gegen diese Art von Diskriminierung oder Benachteiligung, Vernachlässigung oder wie man das auch nennen mag, dann auch wirklich vorzugehen. Und dass es möglich ist, das auch zu ändern. Dass eine Gesellschaft möglich ist, die nicht adultistisch ist. Also das ist so eine generelle, wir nennen das, sagen wir, Möglichkeitsutopie, ja, die wir uns vor Augen halten und die wir denken, auch andere Menschen irgendwie sich vorstellen können sollten. Ja, und das wäre unseres Erachtens eine Perspektive, die jetzt nicht gegen Erwachsene gerichtet ist oder die jetzt für Erwachsene Frustration und Trauer und Wut mit sich bringt, sondern eigentlich generell die Gesellschaft friedlicher machen würde und auch angenehmer machen würde, auch für ältere Menschen.
So, ich hoffe mal, dir gefällt der aktuelle Dissens-Podcast. Wenn das so ist und du noch nicht Teil der Dissens-Community bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat. Du ermöglichst dadurch, dass ich den Dissens-Podcast weiter für alle Menschen da draußen machen kann. Und nicht nur das, mit deinem Beitrag unterstützt du ab jetzt auch die Arbeit von der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin. Also Solidarität im Doppelpack. Als Fördermitglied winken außerdem Goodies für dich und du nimmst jede Woche an meinen Verlosungen teil. Dieses Mal haben alle Menschen, die Teil der Dissens-Community sind, die Chance, die kritische Einführung zu Adultismus von Philipp Mede und Manfred Liebel zu gewinnen. Alle Infos zum Buch und dazu, wie auch du uns supporten kannst, gibt's natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Du hörst den Dissens-Podcast, zu Gast sind Philipp Mede und Manfred Liebel. Wir sprechen über Adultismus. Ja, wir wollen nachher auch noch drüber sprechen, wie wir Adultismus den Boden entziehen. Aber zuvor hätte mich noch kurz interessiert, wie Adultismus denn mit anderen Diskriminierungsformen verschränkt ist, neudeutsch Intersektionalität. Jedes Kind hat ja eine andere Position in dieser Welt. Was für ein Kind hier im globalen Norden gilt, gilt im globalen Süden für ein anderes Kind dann nicht. Und bei euch lernt man auch, dass wir die verschiedenen Achsen der Unterdrückung auch in den Blick nehmen müssen, damit man am Ende nicht bei Politiken landet, die vordergründig zum Wohl von Kindern sind, aber die Probleme von Kindern nicht lösen. Ich denke da zum Beispiel an das Verbot von Kinderarbeit, wo ihr kritisiert, dass der moralische Zeigefinger von NGOs oder Regierungen nichts an den Armutsstrukturen ändert, die Kindern Arbeit aufzwingen. Also dass Eltern ihre Kinder zum Beispiel zum Betteln zwingen, das kann man nicht unabhängig von zum Beispiel der Armut der Familien betrachten. Und dass ein Arbeitsverbot für Kinder Kinder nicht unbedingt schützt. Und ihr habt ja auch den Verein Pronatz zur internationalen Unterstützung von arbeitenden Kindern gegründet. Also beschreibt doch vielleicht mal, wie Adultismus und andere Unterdrückungsverhältnisse ineinander greifen und was das für den Kampf gegen Adultismus bedeutet. Manfred.
Naja, also ich habe vorhin schon mal angedeutet, dass also für mich da so ein wichtiger Impuls war, die Erfahrung, die ich als Streetworker mit arbeitenden Kindern und sogenannten Straßenkindern gemacht habe. Also wenn sie über ihre Probleme geredet haben, dass die jetzt nicht nur einfach dem zusammenhängt, dass sie von ihren Eltern schikaniert werden oder manchmal auch gezwungen werden, irgendwie zum Beispiel betteln zu gehen, sondern dass für sie eigentlich diese Probleme auch eng verbunden sind. Also mit der Tatsache, dass sie zum Beispiel in Armut leben müssen und dass ihre Eltern zum Beispiel nicht einfach nur böse zu ihnen sind oder sie irgendwie nicht verstehen wollen, sondern dass das auch damit zusammenhängt, dass, sag mal, insgesamt die ganze Familie sich in einer wirklich sehr problematischen, gefährdeten Lebenslage befindet. Mhm. Und dass viele Probleme in der Gesellschaft existieren, die das eigene Verhalten prägen, sei es als Erwachsener, sei es als Kinder. Aber mir ist eben dabei auch deutlich geworden, dass diese Kinder gerade so als Kinder eine ganz spezifische Sichtweise haben. Also Philipp hat das vorhin angedeutet und wir betreiben ja diesen Verein Pronatz, dass die Frage der Mitverantwortung oder wie in welcher Weise Kinder selber auch dazu beitragen, etwa zum Lebensunterhalt ihrer Familien, dass die aus der Sicht der Kinder oft ganz anders wahrgenommen wird, etwa aus der Sicht von humanitären Organisationen oder aus der Sicht von Regierungen. Dass sie also da ein großes Problem zum Beispiel darin sehen, dass man schlicht ihre Arbeit verbietet und meint, sie damit am besten schützen zu können, sondern dass es darauf ankommt, im Grunde genommen generell eigentlich in diesem Falle also zum Beispiel Armut zu bekämpfen und nicht einfach die Arbeit der Kinder zu bekämpfen. Also einmal hat so ein Kind zu mir gesagt, also es geht nicht darum, also sozusagen uns die Arbeit zu verbieten, sondern die Armut muss verboten werden. Ja. Also die kann zwar nicht einfach abgeschafft werden durch Verbote, aber sie lenken damit den Blick auf bestimmte Probleme in der Gesellschaft, also die im Grunde genommen mit dafür verantwortlich sind, dass letztlich Erwachsene sich auch gewaltsamen Kindern gegenüber verhalten, also Gewalt gegen Kinder ausgeübt wird. Adultismus ist nicht einfach eine Frage, also das Verhältnis von Kindern und Erwachsenen oder dass gar junge Menschen jetzt irgendwie Erwachsene verdrängen oder an deren Stelle jetzt die Macht übernehmen, sondern dass es darum geht, also wie man generell Gesellschaften so verändert, dass Macht problematisiert wird, dass Herrschaft von Menschen über andere Menschen problematisiert wird, weil die wirklich ganz, ganz viele Seiten hat.
Ja, sehr spannend. Wo wir jetzt gerade, Manfred, schon bei der internationalen Dimension auch waren, ne? Lasst uns vielleicht mal auf die UN-Kinderrechtskonvention kurz schauen, die ja vor mehr als 30 Jahren in Kraft getreten ist. Was hat sich da eigentlich getan, wenn es um Kinderrechte geht in den letzten 3 Jahrzehnten und was vielleicht auch noch nicht?
Also sagen wir mal so, also diese Kinderrechtskonvention, inzwischen ist sie 30 Jahre alt und das ist schon eine große Errungenschaft, ja, dass auf internationaler Ebene Kindern Rechte sagen zugestanden worden sind. Mhm. Aber die Frage der Kinderrechte ist meines Erachtens, und ich glaube, da kann ich auch für Philipp mitsprechen, nicht nur eine Frage sozusagen der Umsetzung von dem, was da in dieser Konvention auf Papier geschrieben worden ist, sondern es ist auch notwendig, darüber nachzudenken, also wie eigentlich Kinderrechte verstanden werden. Und da haben wir selber, also froh wir sind und so wichtig es ist, dass die Kinderrechtskonvention da schon positive Impulse gesetzt hat, um Kinder eher anzuerkennen und ihre Perspektiven auch ernster zu nehmen. Mhm. Aber dass ein großes Problem auch dieser Konvention ist, überhaupt das Thema Kinderrechte, ja, oder Kinder als Rechtssubjekt zu definieren, dass, wie soll ich das sagen, dass oft gar nicht gesehen wird, diese Kinderrechte auch wirklich Rechte der Kinder in dem Sinne sind, dass Kinder sie für sich beanspruchen können, ausüben können. Oft werden Kinderrechte mehr in so einem stellvertretenden Sinne verstanden, dass Erwachsene nun anerkennen, dass Kinder auch Rechte haben und sich dann eher für Kinder einsetzen oder dass das in erster Linie als Aufgabe von Staaten betrachtet wird. Wir finden das zwar wichtig, ja, dass Staaten und auch Erwachsene Kinderrechte ernst nehmen, sie müssen sich einsetzen, aber es auch notwendig ist, dass diese Rechte, wie man das bei Menschenrechten allgemein annimmt, wie mehr im Hinblick auf Erwachsene gedacht werden, dass sie auch subjektive Rechte der Kinder selber sind. Und dass die Verantwortung der Erwachsenen in dem Zusammenhang darin besteht, mit auch für Verhältnisse zu sorgen, die es Kindern eher ermöglichten, selber auch ihre Rechte einzufordern oder auch ihre Rechte durchzusetzen. Aber da ist für uns sehr zentral, also dass man die Kinder wirklich als handelnde Subjekte, als politische Subjekte wirklich auch mit in den Blick nimmt. Und da ist ein Problem, sagen wir, um das am Rand, also bei aller Anerkennung der Wichtigkeit dieser Kinderrechtskonvention, dass diese Kinderrechtskonvention, als sie vor 30 Jahren, ja über 10 Jahre hinweg sozusagen entwickelt worden ist, dass da nicht ein einziges Kind beteiligt war. Also das ist eine reine Konstruktion von Erwachsenen. Und das drückt sich auch in manchen Grundsätzen oder Formulierungen dieser Konvention aus. Aber andererseits ist eine Art von, vielleicht die Dialektik, die da ins Spiel kommt, hat die Konvention dazu beigetragen, dass inzwischen das Bewusstsein darüber verändert hat, in welcher Weise Kinder selber eine aktive Rolle spielen, auch bei der Ausgestaltung ihrer Rechte. Und inzwischen gilt es als selbstverständlich, dass natürlich Kinderrechte auch Rechte der Kinder sind, die Kinder auch selber weiterentwickeln können, wo Kinder auch selber ganz wichtige Impulse geben können, also welche Rechte zum Beispiel fehlen oder anders formuliert werden müssen. Also insofern eine etwas widersprüchliche Geschichte dieser Kinderrechtskonvention. Aber wir finden wichtig, dass sie existiert, aber denken, dass es wichtig ist, auch mit ihr kritisch umzugehen und auch mit dazu zu sorgen, dass Kinder die Möglichkeit haben, auch wirklich Kinderrechte als ein eigenes Anliegen auch zu verstehen.
Das wäre, glaube ich, schon mal ein Anfang, ne? Also ich erinnere mich nicht dran, dass ich im Kindergarten oder in der Schule auch nicht, dass ich da von Kinderrechten gehört hätte. So, ich bin 89 geboren, so. Das hätte in meiner Schulzeit schon auch eine Rolle spielen können. Und weiß nicht, Beschwerdeinstitutionen gab es damals und gibt es heute auch nicht. Genau.
Ja, es gibt Untersuchungen von Deutschen Kinderhilfswerk, die machen alle paar Jahre so eine großflächige Umfrage und stellen immer wieder fest, dass nur jedes siebte Kind heutzutage weiß, dass es überhaupt Kinderrechte hat. Und leider befragen sie auch Erwachsene und stellen fest, dass es noch weniger Erwachsene sind, die über die Kinderrechte Bescheid wissen.
Okay.
Also da gibt's auf jeden Fall noch viel zu tun. Aber ich habe den Eindruck, dass in den letzten paar Jahren, vielleicht in den letzten 5 Jahren, doch wieder Größe zum Thema wird. Das liegt auch daran, dass es in manchen Curriculum eingebracht, also als Pflichtveranstaltung sozusagen für die 5. und 6. Klassen eingeflossen ist und dass es doch immer wieder zum Thema gemacht wird. Aber wir sagen, also Manfred und ich sind dafür, dass die Kinderrechtskonvention gerade deswegen, weil es nicht von Kindern entwickelt wurde, weiterentwickelt wird und nicht einfach so als Text stehen bleibt, so wie es vor 30, 35 Jahren entwickelt wurde, sondern dass es wirklich nochmal updated wird, auch weil da zum Beispiel die Umweltrechte gar nicht so wirklich eingeflossen sind oder auch das Thema digitale Rechte. Das wurde damals alles nicht so wirklich berücksichtigt.
Also ich wollte ganz gerne nochmal den Punkt ergänzen, dass also auch aus unseres Erachtens darauf ankommt, dass man Kinderrechte nicht nur einfach als ein formales juristisches Konstrukt versteht. Ja, es ist zwar wichtig, dass also weil unsere Welt ist so organisiert heutzutage, ja, es gibt ein internationales Recht, nationales Recht und so weiter, aber dass man diese Rechte, in diesem Falle Kinderrechte, auch als Rechte versteht, die Kinder selber konstruieren können. Manchmal werden Kinder gefragt, also welche Rechte sind denn für dich wichtig, in der Schule zum Beispiel. Und es wird ihnen vorgelegt, was schon Erwachsene vorformuliert haben oder was in der Kinderrechtskonvention steht. Wir denken, das ist auch wichtig und so, dass gefragt wird, was Kinder davon halten oder welche Rechte sie priorisieren. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass man sieht, dass Kinder selber auch Rechte formulieren können, die vielleicht auch nicht so abstrakt formuliert sind, wie das also in der Kinderrechtskonvention der Fall ist. Und gucken auch, wo es Beispiele gibt, wo Kinder, sei es individuell, sei es organisiert, auch selber Rechte für sich formuliert haben. Also da gibt es ein ungeheuer interessantes Beispiel in Afrika, wo 1994 auf einem internationalen Treffen arbeitende Kinder sogenannte 12 Rechte formuliert haben für sich selber, die zum Teil ähnlich klingen wie manche Rechte in der Kinderrechtskonvention, aber wo die Rechte so formuliert sind, dass sie direkt auf die Lebenserfahrung der Kinder bezogen sind. Also da steht zum Beispiel in diesen 12 Rechten das Recht drin, also dass man das Recht hat, als Kind in sein Dorf zurückkehren zu können. Ja, so eine Formulierung würde man der Kinderrechtskonvention nicht finden, aber sie ist wichtig für diese Kinder, weil die meisten dieser Kinder aufgrund von Armut aus ihren Dörfern emigrieren mussten, zum Teil allein, zum Teil mit Erwachsenen zusammen und nun woanders leben, aber doch irgendwie auch sowas, wie wir sagen, eine Erinnerung haben, auch an das, was sie da erlebt haben und das auch für möglich wieder machen wollen oder das fordern, dass es möglich ist, dass sie wieder auch in dieser Umgebung leben, in der sie ihre frühe Kindheit erlebt haben. Und das ist, finde ich, solche Fragen oder könnte man auf andere Themen beziehen, also wo Kinder von ihren eigenen Erfahrungen her dann sagen, das und das und das müsste eigentlich auch unser Recht sein.
Ja, ich glaube, die politische Partizipation und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, das ist ein ganz zentraler Aspekt. Das ist jetzt schon deutlich geworden und lasst uns da gerne noch ein bisschen drauf schauen. Denn es ist gegenwärtig ja immer noch so, dass Erwachsene die Entscheidungen in vielerlei Hinsicht für Kinder oder über ihre Köpfe hinweg treffen. Und junge Menschen, obwohl sie von politischen Entscheidungen dann auch zum Teil stärker als Erwachsene betroffen sind, ja, dass sie nur wenig daran partizipieren können. Wie ließe sich denn aus eurer Sicht, und das ist natürlich total vom Kontext abhängig, selbst hier in Deutschland, da sage ich mal auf lokaler, regionaler und Bundesebene und dann weltweit gesehen auch nochmal, aber wie ließe sich die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an politischen Entscheidungsprozessen denn verbessern? Denn das einzufordern, dass Kinder auch an Rechten mitschreiben können und an politischen Entscheidungen mitwirken können, das ist ja das eine, aber die konkrete Umsetzung, die stelle ich mir dann doch auch manchmal schwierig vor.
Also es gibt ja zum einen das Wahlrecht, was ja sehr erwachsenenzentriert ist und wo es mehrere Vorschläge gibt, das Wahlalter abzusenken. Aber es gibt auch andere, ganz andere Konzepte eines Kinderwahlrechts oder eines Elternwahlrechts oder eines Wahlrechts ab Geburt, wo es darum geht, dass auch sehr junge Kinder, sobald sie sich selber irgendwie reif genug finden, mitwählen können. Und das ist eigentlich auch philosophisch nicht zu widersprechen, denn es gibt ja auch keine Kompetenztests für Erwachsene, die vorher irgendwas beweisen müssen, bevor sie das Recht auf Mitwahlen haben.
Also die Absenkung auf das Wahlalter von 16, was jetzt für die Europawahl die kommende beschlossen ist und was die Koalition auch im Bund will, da bräuchte sie aber die Unterstützung der Union und die verweigert sich dann noch. Das wird ja jetzt nicht ausreichen, auf 16 runterzugehen?
Für mich persönlich nicht. Es gibt auch andere Gruppen, die sich dafür einsetzen, dass zum Beispiel schon ab der Geburt ein Wahlrecht gibt. Die Gruppe Kinderrechtszänker, Kretzer kurz gesagt, hat sich schon in den 90er Jahren dafür eingesetzt, dass es ein Kinderwahlrecht gibt. Das heißt, sobald Kinder selber den Willen dazu bekunden, an Wahlen teilnehmen zu wollen, soll sie sich selber in WählerInnenverzeichnisse eintragen lassen. Ab dem Zeitpunkt gilt dann auch ihre Stimme. Es gibt auch ein sogenanntes Elternwahlrecht, das manche propagieren. Das heißt, dass die Eltern im Namen ihrer Kinder das Wahlrecht ausüben, damit auch die Interessen dieser jungen Kinder zumindest nicht direkt, aber indirekt irgendwie einfließen in die politische Debatte. Es gibt ein Wahlrecht ab Geburt. Das heißt, dass die Eltern so lange für die Kinder wählen dürfen, bis sie selber ihren Willen bekunden, ähnlich wie beim Kinderwahlrecht, sich ins Wählerinnenverzeichnis eintragen zu lassen. All diese Konzepte sind es eigentlich schon wert, diskutiert zu werden. Also philosophisch kann man dem nichts entgegenstellen, wirklich, weil für Erwachsene gibt es ja auch keine Kompetenztests oder Reifetests, die besagen, okay, nur diese Personen, die sich genügend informiert haben und politisch bewusst sind, dürfen wählen, sondern da wird einfach davon ausgegangen, dass alle Menschen ab 18 das Recht haben, weil sie BürgerInnen sind des Staates. Und eigentlich sind ja Kinder auch schon BürgerInnen.
Also ich will vielleicht nochmal, Philipp, das mache ich zu Ende.
Aber das Wahlrecht natürlich allein reicht schon nicht aus für politische Partizipation, weil die parlamentarische Demokratie einfach nicht wirklich kindgerecht ist oder kindergerecht. Und da müssen ganz andere Formen von Politik her.
Also ja, ja, klar. Ich meine, durch ihre vermittelte Form hat natürlich die parlamentarische Demokratie oder Repräsentation schon auf Erwachsenenebene durchaus eine paternalistische Dimension, ne?
Ja.
Und das Ganze dann natürlich erst recht dann auf dem Verhältnis Kinder-Erwachsene. Genau, Manfred, du wolltest, glaube ich, was ergänzen.
Naja, ich wollte einfach nur nochmal darauf hinweisen, dass ich finde, wird eine Errungenschaft sein, sagen wir, wenn das Wahlrechtsalter gesenkt wird, sei es auf 16 oder wie zum Teil auch gefordert wird vom Deutschen Kinderhilfswerk, zum Beispiel auf 14 Jahre. Aber ich denke, dass die Frage des Abnehmens des Wahlalters sehr stark wiederum sozusagen aus der Erwachsenenperspektive also gedenkt wird. Das heißt, man gewährt den Kindern, auch jüngeren Kindern, jetzt irgendwie ein Recht. Ich finde, das ist unzureichend. Also man muss, finde ich, auch hier im Grunde genommen stärker die Perspektiven der Kinder einbeziehen, in welcher Weise sie für sie überhaupt das Wahlrecht von Kindern, also ein eigenes Wahlrecht überhaupt Bedeutung erlangt. Und da denke ich mir, ist es wichtig, dass man sozusagen das Wahlrecht jetzt nicht nur auf diese traditionelle, institutionalisierte Politik bezieht, sondern wirklich auf alle Lebensbereiche, ja, in denen Kinder Erfahrungen machen.
Ja.
Nicht jetzt, um gleichsam abzulenken von dieser politischen Forderung, Kindern das Wahlrecht zu geben, von welchem Alter ab auch immer, sondern um deutlich zu machen, dass die Möglichkeit, jetzt irgendwelche Parteien zu wählen oder Abgeordnete zu wählen, im Grunde genommen nur wirklich Sinn ergibt und auch Möglichkeiten der Veränderungen eröffnet, wenn auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen im Grunde genommen gewählt, ja, und entschieden werden kann und Kinder dort auch eine stärkere Stellung bekommen. Und das, ich denke, das muss man jeweils zusammendenken. Und von daher, aus unserer Sicht haben zum Beispiel auch dann, wenn junge Menschen sich organisieren und Forderungen stellen, zum Beispiel auch besondere Rechte formulieren oder für sich einfordern, ein ganz wichtiger Aspekt, ja, solcher Prozesse von, sagen wir jetzt, von Demokratisierung oder Egalisierung oder von mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Also insofern ist für uns, wenn wir für das Wahlrecht von Kindern plädieren in dem Buch als eine Form, auch dem Adultismus entgegenzuwirken, das immer im Zusammenhang, sehen wir das immer im Zusammenhang eigentlich auch mit der Bekämpfung von Machtungleichheit zwischen Älteren und Jüngeren auch in allen gesellschaftlichen Bereichen.
Mhm.
Wobei wir besonders natürlich pädagogische Institutionen im Blick haben, also wo Kinder sich längere Zeit, oder auch die Familie, wo Kinder sich eben über längere Zeit ihres Lebens aufhalten und prägende Erfahrungen machen. Ja, aber das gilt auch generell für die Öffentlichkeit. Also wie man mit Kindern umgeht, in welche Möglichkeiten sie haben, überhaupt öffentliche Räume für sich zu nutzen. Ja, wir haben das ja auch da mit dem Buch analysiert, also in welcher Weise diskriminiert werden, indem sie zum Beispiel daran gehindert werden, sich in öffentlichen Räumen frei zu bewegen oder inwiefern öffentliche Räume eingeschränkt werden in ihrer Nutzung und Kinder und auch junge Menschen dazu zwingt, sozusagen immer wieder sich auf Erwachsene zu beziehen oder sich gleichsam von Erwachsenen transportieren zu lassen, von einem Ort zum anderen. Also das ist für uns eine ganz wichtige Frage, dass überhaupt das ganze gesellschaftliche Zusammenleben irgendwie anders organisiert werden muss.
Ja, ab wann ein Wahlrecht für BürgerInnen sinnvoll wäre, ob ab 0 Jahren oder erst später, da können wir das für und wider leider hier nicht abschließend diskutieren. Das würde eine eigene Podcast-Folge füllen. Aber Manfred, ich finde ganz richtig, dass Demokratie nicht nur bei Wahlen gelebt wird, sondern auch in Kindergärten, Schulen, Unis oder Vereinen zum Beispiel. Oder eben der Familie. Und in Wahlfamilien wird das gegenüber der bürgerlichen Kleinfamilie dann auch viel eher gelebt. Ja, und weil ich gerade Papa geworden bin, würde ich gerne noch mit euch kurz über den Aspekt der Erziehung sprechen. Denn da kann man natürlich auch sehr viel falsch machen. Ist ja klar, sich gewollt oder ungewollt adultistisch verhalten durch zum Beispiel unbegründete Regeln, Psychotricks wie Belohnen oder Strafen oder subtilere Zurechtweisungen oder Demütigungen etwa. Was könnt ihr da als Väter und wohl adultismus-sensibelste Menschen, die ich kenne, jemandem wie mir mitgeben, der dem Kind Werte und auch Grenzen aufzeigen möchte, aber gleichzeitig auch Autonomie und Mitbestimmung fördern möchte? Wie lässt sich da eine gute Balance finden?
Ich glaube, das Wichtigste ist, ein guter Vorbild zu sein. Denn Erziehung ist ja erstmal so ein Konstrukt im Kopf des Erwachsenen und letztendlich ist es ja nicht wir, die die Kinder erziehen, sondern sie suchen sich aus, an wen sie sich orientieren.
Mhm.
Und da gibt es einen schönen Spruch von, ich glaube von Karl Valentin war das damals, wir brauchen unsere Kinder nicht erziehen, sie machen uns sowieso alles nach. Und die Psychologin Alice Miller, die ja sehr eindrückliche Bücher geschrieben hat, die hat das nochmal krasse formuliert. Wenn man einem Kind Moral predigt, lernt es Moral predigen. Wenn man es warnt, lernt es warnen. Wenn man mit ihm schimpft, lernt es schimpfen. Wenn man es auslacht, lernt es auslachen. Wenn man es demütigt, lernt es demütigen. Wenn man seine Seele tötet, lernt es töten. Es hat dann nur die Wahl, ob sich selbst oder die anderen oder beides. Hm. Und ich glaube, wir brauchen einfach eine andere Sicht auf Kinder und können versuchen dann auf gleichwürdige Ebene mit dem Kind irgendwie in Austausch zu gehen. Und die Sprache ist sehr wichtig, dass man auf seine Sprache achtet, auf diese versteckten Demütigungen. Mhm. Es ist wichtig, dass man ehrlich ist und wertschätzend ist. Und ich glaube, da hilft auch, also zu mir zumindest, wenn ich in der Schule war und als Schulsozialarbeiter in die Klassen gegangen bin und die Lehrkräfte gesehen habe und miteinander verglichen habe, habe ich immer festgestellt, dass die ehrlich waren zu den Kindern, die zum Beispiel schon in der Grundschule das Thema Schulpflicht angesprochen haben, sie erörtert haben und auch eingestanden haben, dass es für die Kinder verdammt ärgerlich sein kann, eine Schulpflicht zu haben, die sind wirklich ernst genommen worden von den Kindern. Und da haben sich wirklich tolle Diskussionen ergeben und die Atmosphäre war eine ganz andere als in Klassen, wo die Lehrkräfte zum Beispiel einfach das gemacht haben, weil sie es gewohnt sind, autoritär zu sein und die Schulpflicht für gegeben genommen haben, ohne das irgendwie mit den Kindern zu thematisieren. Hm. Und die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg finde ich ganz hilfreich. Also ich weiß nicht, ob das Publikum sie kennt. Also es gibt da 4 Schritte. Beobachtung, mitteilen, Gefühl mitteilen, das eigene Bedürfnis mitteilen und dann eine Bitte zu formulieren oder einen Wunsch an den anderen. Und wenn ich anhand dieser Kommunikation die Beziehung zu meinem Kind aufbaue, dann ist das schon mal ein guter Schritt, glaube ich.
Ja.
Erziehung ist ja per Definition adultistisch, weil es ja jemand in irgendeine Richtung ziehen will. Und wenn ich da aber schon mal, also ich glaube, es geht nicht ohne, dass Erwachsene Vorstellungen haben, wo sie hinwollen, gemeinsam mit dem Kind, aber es muss trotzdem eine Aushandlungsbasis geben und das Kind muss Rechte haben, mitzubestimmen und auf gleichwertige Ebene seine Sicht der Dinge mit einzubringen. Ich glaube, man kann das auch ein bisschen von License, heißt es auf Englisch, unterscheiden. License ist sowas wie Zügellosigkeit. Das ist das, was in manchen Verständnissen einer anti-autoritären Erziehung gelebt wurde, aber zum Glück nur wenigen. Mhm. Und ich sage immer, dass Beteiligung ist kein Wunschkonzert. Das heißt nicht, dass wir alles machen, was Kinder sich wünschen. Das heißt auch nicht laissez-faire. Also, dass wir Erwachsene Kaffee trinken gehen und die Kinder, die sollen alle mal machen. Wir interessieren uns nicht weiter dafür. Und es bedeutet auch nicht, dass Erwachsene ihre Grenzen nicht zeigen dürfen. Im Gegenteil. Also es ist total wichtig, dass jeder Mensch seine Grenzen zeigt. Es kommt vielmehr darauf an, wie Grenzen gezogen werden. Ob ich jetzt als Autokrat oder Despot über die Grenzen der Kinder bestimme oder ob es einen gemeinsamen Raum gibt, wo Grenzen ausgehandelt werden können. Und ich sag den Pädagoginnen auch immer, die Kinder, die sollen ein Recht auf Rechtfertigung haben. Dass, wenn wir schon Grenzen ziehen, dass die Kinder dann verstehen, warum wir eine Grenze gezogen haben.
Hm. Ja, also Philipp spricht, dass wir, ob wir wollen oder nicht, Vorbilder sind. Ich frage, ob wir gute oder schlechte Vorbilder sind. Also wenn wir mit Kindern zusammenleben, also wie jetzt in deinem Beispiel, ein eigenes Kind bekommt, ein eigenes, ist auch schon das, was so adultistisch ausgedrückt, Besitz ergreifen, aber dann ist es ja eigentlich automatisch gegeben, dass man aufeinander angewiesen ist. Also üblicherweise wird es gesehen als die Abhängigkeit des Kindes vom Erwachsenen. Und das Kinder sind, je jünger sie sind, umso mehr darauf angewiesen, dass sie sozusagen vertrauenswürdige Erwachsene haben, die mit ihnen ja angemessen oder ich würde jetzt sagen respektvoll umgehen. Aber umgekehrt denke ich, ist auch wichtig zu sehen, dass auch Erwachsene ja auf ihre Kinder angewiesen sind oder immer bestimmte Projektionen haben, bestimmte Vorstellungen haben, warum sie überhaupt Kinder haben und was sie von ihren Kindern haben. Und ich denke, das ist wichtig, dass man da irgendwie so ein Gleichgewicht findet, das also vielleicht auf den Punkt gebracht werden kann, dass es muss wirklich ein gegenseitiges Vertrauen entstehen. Also ich muss, auch das Kind muss vor allen Dingen den Eltern oder den Erwachsenen, mit denen es zusammenlebt, vertrauen können. Aber dieses Vertrauen können, finde ich, sollte nicht in dem Sinne jetzt von dem Erwachsenen her wieder verstanden werden, dass Kinder alles ihren Eltern mitteilen müssen, was sie bewegt. Also ich denke, wir haben die Aufgabe und die Verantwortung, Kinder zu verstehen. Aber das heißt nicht, dass das einschließen muss, dass man die Kinder gleichsam erforscht oder aushorcht oder meint, also man müsse jetzt exakt alles wissen, was sich in Kindern bewegt. Also es ist wichtig, dass Kinder auch ihre Geheimnisse haben. Und so wie es dann wichtig ist, wenn sie in ein Alter kommen, wo sie auch mit anderen Kindern häufiger zusammen sind, dass sie ihren eigenen Bereich haben, in dem sie so agieren, so kommunizieren und auch ein solches Wissen mit hervorbringen und teilen, wie sie das für sich selber für wichtig finden. Und es ist, kann dann ein Problem werden, wenn Erwachsene sich zu sehr einmischen. Also wenn ich das so sage, will ich damit nicht dem, was so manchmal als laissez-faire bezeichnet ist, dass es gleichsam dem Erwachsenen egal sein kann oder muss, was die Kinder machen. Also das ist damit nicht gemeint. Also ich will es mal ein Beispiel sagen. Als mein Sohn so in das Alter kam, als er so öfter abends so wegging, und da stellt sich ja immer so die Frage, also wann musst du wieder zu Hause sein oder will man das sagen oder die Eltern wollen wissen, wo denn das eigene Kind unterwegs ist. Und ich habe damals so eine Haltung gehabt zu sagen, also wenn er mich gebracht hat, Papa, kann ich weggehen und so. Und ja, okay. Und irgendwann später hat er mal zu mir gesagt, Papa, du willst ja nie wissen, wo ich hingehe und mit wem ich zusammen bin. Also er hat meine sozusagen Laissez-faire-Haltung ihm gegenüber verstanden als mangelndes Interesse an seiner Person. Mhm. Aber das ist auch so eine Sache. Das heißt, es kommt wirklich auf Beziehungen an und auch Vertrauen in diesen Beziehungen.
Ja.
Und das, denke ich mir, ist auch ein wichtiges Element, also wie man sozusagen dem Adultismus auch begegnen kann, der sich immer wieder einschleicht, gerade weil Kinder, je jünger sie sind, umso mehr von Erwachsenen abhängig sind. Und diese Abhängigkeit, die grundsätzlich durch adultistisches Verhalten künstlich verlängert wird und dann sich wiederum von Generation zu Generation reproduziert.
Es gibt in der pädagogischen Debatte gerade bei adultismuskritischen Menschen viel Wirbel um den leider inzwischen verstorbenen dänischen Familientherapeuten Jesper Juhl. Und der hat ja ganz viel zum Thema Gleichwürdigkeit in der Beziehung geschrieben und auch wie Grenzen gesetzt werden können und über Kooperation zwischen Erwachsenen und Kindern. Und ich finde das ganz gut, was er geschrieben hat und passt auch gut in unsere Gesellschaft, aber es geht nicht darüber hinaus. Also es geht nicht darüber hinaus in Richtung einer adultismusfreien Gesellschaft, weil er sozusagen das als ideologisch betrachtet, sondern er versucht, das Bestmögliche aus dem Hier und Jetzt zu machen. Und wir sagen aber, es muss auch darüber hinausgehen im Sinne von einer Strukturveränderung der Gesellschaft. Also dass es immer weniger, dass Kinder immer weniger abhängig sein müssen von Erwachsenen, um zum Beispiel von A nach B zu kommen, alleine schon in der Stadt. Es ist ja schon gefährlich. Die Kindheit wird verinselt. Das heißt, es gibt Orte, die für Kinder geeignet sind, und dazwischen ist ganz viel, was gefährlich ist für Kinder. Und die Erwachsenen, also die Kinder sind deswegen von Erwachsenen abhängig, damit sie überhaupt von Ort zu Ort kommen und solche Sachen. Also das muss dann in einer langen Phase, sage ich mal, auch weiter angegangen werden. Das ist nicht nur pädagogisch zu lösen.
Ja, aber trotzdem euch beiden vielen Dank für eure pädagogischen Anregungen. Beziehung auf Augenhöhe, das sagt sich natürlich auch einfacher, als es dann am Ende getan ist, ja. Aber das ist dann der Anspruch, und dann wird es auch viel Scheitern geben, nehme ich an. Genau. Aber wir müssen auf die Zielgerade biegen. Zum Abschluss nur an euch beide die Frage mit Bitte um eine kurze Antwort, was schwierig ist, weil die Frage so weitgreifend ist. Was müssen wir verstehen, also vor allem die Erwachsenen, die wir sind und die uns jetzt hier, glaube ich, auch mehrheitlich zuhören, was müssen wir verstehen und was kann jeder von uns tun, damit wir in einer adultismusfreieren Gesellschaft leben?
Oh, das ist vielfältig. Ich versuche so kurz wie möglich zu fassen, wie ich das so sehe. Also als zunächst mal, denke ich mir, ist das Verhalten, wie wir das eben besprochen haben, im ganz persönlichen Umgang auch mit Kindern, die man selber mit hervorgebracht hat und für die man verantwortlich ist. Also dass man sich dort eben möglichst nicht adultistisch verhält. Wobei da sicher mit zu bedenken ist, dass aufgrund, also der äußeren Bedingungen, unter denen Kinder leben, etwa im städtischen Raum, ist manchmal notwendig, dass man sich paternalistisch verhält, um seine Kinder zu schützen. Aber die Aufgabe gehört, und das geht jetzt sozusagen in das Gesamtgesellschaftliche hinein, die Verantwortung, die wir als Erwachsene haben, ist da auch die Gesellschaft so weit zu verändern, dass Kinder sich auch in dieser Gesellschaft wirklich wieder frei bewegen können. Ob sie das früher mal ganz wollten, will ich jetzt mal dahingestellt sein lassen. Aber jedenfalls Dinge in der Gesellschaft so weit zu ändern, dass auch wirklich Kinder wieder ihre eigenen Räume, die nicht isoliert abgeschottet sind oder nur mit Hilfe von Erwachsenen erreicht werden können, wirklich haben. Mhm. Also das finde ich einen ganz zentralen Punkt. Und generell, also bezogen auf die Gesellschaft, denke ich mir, ist eine große Herausforderung und eigentlich eine Notwendigkeit, dass wir sozusagen generell jede Art von Herrschaft von Menschen über andere Menschen irgendwie entgegenwirken. Das verstehe ich jetzt nicht nur in dem Sinne, dass wir alle gesellschaftlichen Bereiche demokratisieren, sondern das hängt auch oder es bezieht sich auch etwa auf die Art, wie wir wirtschaften, also wie wir produzieren und kommunizieren. Also wenn eine Wirtschaft in erster Linie funktioniert, dadurch, dass Gewinne, dass Profite gemacht werden, liegt es sehr nahe, im Grunde genommen diejenigen, die mit diese Profite hervorbringen, als Objekte zu betrachten, die man ausbeutet. Oder in anderen Worten, über die man herrscht. Und insofern denke ich mir, ist die Perspektive einer adultismusfreien Gesellschaft auch eine antikapitalistische Perspektive. Also der Kapitalismus produziert durch die Art seiner Produktionsweise, produziert gleichsam den Adultismus mit, immer wieder aufs Neue und reproduziert ihn mit. Und insofern denke ich mir, also kommt es zwar auf das persönliche Verhalten, auf die persönliche Verantwortung gegenüber jungen Menschen an, also was wir als kritisches Erwachsensein, wo wir diesen Ausdruck kritisches Erwachsensein übernommen haben, aber ist auch eine weitergehende politische Verantwortung für eine andere Gesellschaft zu sorgen, in der nicht mehr geherrscht wird.
Danke dir, Manfred. Philipp, was sind deine Tipps an die Leute da draußen?
Also ich schließe mich dem, was Manfred gesagt hat, an. Aber es gibt auch verschiedene Ebenen, wo man hingucken muss. Es gibt zum einen diese gesellschaftlich strukturelle, institutionelle Ebene, aber auch auf der interpersonellen Ebene im Umgang mit Kindern, mit jungen Menschen muss man gucken, wo habe ich eigentlich Privilegien? Also die werden ja oft gar nicht wahrgenommen. Und da hilft auch dieses kritische Erwachsensein, ein Begriff, das von Manuela Ritz geprägt wurde, um sich selber zu reflektieren. Mhm. Und diese Privilegien sind wirklich überall in Normen, in Werten, in Institutionen, Regelungen, Gesetzen, Diskursen, Traditionen, Mythen, überall so drin und wir nehmen sie einfach nicht wahr und da hilft es wirklich, mit anderen zusammenzukommen und das mal zu reflektieren. Und im direkten Umgang mit Kindern und mit jungen Menschen würde ich sagen, Interesse zeigen, sie ernst nehmen, zuhören. Ich glaube, das haben wir sehr verlernt in unserer Gesellschaft. Hm. Und letztendlich natürlich die Strukturen aufbauen, die jungen Menschen helfen, sich selbst zu empowern. Und vielleicht auch andere Beispiele angucken, die es schon gibt, wie Fridays for Future oder diese Bewegung arbeitende Kinder und Jugendliche, die wir vorhin erwähnt haben. Oder es gibt in Deutschland noch eine Gruppe, die heißt Jugendliche ohne Grenzen. Das ist auch, die machen wirklich tolle Sachen für geflüchtete junge Menschen. Einfach mal thematisieren, hinschauen, reflektieren.
Ja, ich hoffe, dass für unsere ZuhörerInnen dieser Podcast hier ein kleiner Anstoß ist. Philipp und Manfred, ich danke euch vielmals, dass ihr mich hier besucht habt. Danke euch.
Dankeschön.
Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast waren Philipp Mede und Manfred Liebel. Wenn ihr euch für ihre Arbeit oder das Thema Adultismus interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich Wissenswertes verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.